Also unser Thema heute Morgen heißt dann Heilkräuter, Wildgemüse, Gewürze oder Tees, wie immer wir es auch nennen wollen. Ich muss sagen, ich persönlich bin nicht nur ein großer Naturfreund, aber eben weil ich Naturfreund bin, bin ich auch ein großer Kräuterfreund. Bei mir im Garten oder in allernächster Umgebung, in den Weiden, am Waldrand und so weiter, je nach Standort, wachsen noch etwa 60 bis 70 Kräuter, die wir ungefähr jedes Jahr sammeln und irgendwie im Haushalt als Gemüse, als Gewürz, als Erfrischungstee oder auch als Gesundheitstees oder irgendwie in Salben oder im biologischen Gartenbau oder auch zur Mottenabwehr im Kleiderschrank und was man alles mit Kräutern machen kann, irgendwo benutzen. Und ich als Naturfreund habe auch festgestellt, dass die Natur selber auch mit Heilkräutern wirkt. Das können Sie, wenn Sie Tiere beobachten. Ich kenne zum Beispiel bei uns einen Berghang, wo noch Arnika wächst. Arnika ist eine ganz tolle Heilpflanze. Leider so oft gesucht worden von Menschen, dass sie fast ausgestorben ist und heute auf der roten Liste steht. Aber hier und da gibt es noch Arnika. Ich komme gerade aus der Rhön, oben auf der Hochrhön. Da gibt es sogar noch relativ viel dieser schönen Arnika-Blüten, sind jetzt so fast verblüht, aber vor einigen Wochen standen sie in voller Blüte. Aber auch bei uns im Waldecker Land kenne ich hier und da kleine Ecken, wo noch Restbestände sind. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich dort herkam, waren einige Blüten, nur oben die Blüte ab- oder angefressen. Sie war weggenommen. Erst habe ich gedacht, dass da irgendwo Kräuterliebhaber heimlich hingelaufen sind und haben sie abgepflückt, obwohl es ja verboten ist. Aber dann habe ich festgestellt, durch Beobachtung, ich bin dann morgens sehr früh dorthin gegangen, dass regelmäßig Rehe den Hang runter kamen, ans Arnika kamen und hier und da einige Blätter oder Blüten oder nur ein Teil der Blüte gefressen haben. Sie haben nur kleine Mengen, praktisch ein bisschen Medizin zu sich genommen und dann sind sie runter in den Wiesengrund und haben sich dort satt gefressen. Und das war die Erklärung, weil viele Blüten dort einfach nicht mehr auf dem Stängel war. Und die Rehe benutzen das als Heilwirkung. Man kann auch beobachten, wenn Rehe oder andere Tiere Wunden haben, dass sie sich in Moospolstern die Wunden scheuern. Wir wissen nämlich, dass in diesen Moospolstern antibiotische Stoffe drin sind, die eine Heilwirkung haben. Deshalb ist für mich auch unverständlich, dass viele Menschen so einen Hass auf das Moos in ihrem Rasen haben. Da wird dann gleich mit der chemischen Keule zugeschlagen, damit im schönen Zierrasen, in diesem englischen Rasen, ja kein Moospflänzchen aufkommt. In Wirklichkeit ist Moos eine Pflanze, die ich viel höher schätze als Gras. Schon wegen ihrer antiseptischen Wirkung und auch das weiche Polster, gerade wenn Kinder dort spielen, wenn sie barfuß laufen, was Besseres können sie ihrem Kind gar nicht geben, wie schönes, natürliches Moos. Die Rehe nutzen das, sie reiben ihre Wunden und haben dort die heilende Wirkung vom Moos her. Oder wir wissen auch von Wölfen oder auch von Hunden können wir beobachten, sie fressen zum Beispiel gewisse Grashalme oder auch Brennnessel bei Magenverstimmung. Zum Teil so viel, dass sie wieder erbrechen und dann das falsch Gefressene auswürgen oder ein Knochen, der irgendwo als Splitter im Hals hängen geblieben ist. Da fressen sie gewisse Pflanzen, also Heilmittel, um das wieder loszuwerden. Dann können sie auch immer beobachten, da wo Ameisenhaufen sind, diese großen von der roten Waldameise. Beobachten Sie mal, da kommen viele Vögel, zum Beispiel der Eichelhäher, aber auch andere Vögel, und nehmen ein kräftiges Bad mitten im Ameisenhaufen. Das heißt, sie wälzen sich und scheuern sich und reiben ihre ausgebreiteten Flügel tüchtig im Ameisenhaufen mit der Wirkung, die Ameisen sehen das als Feind an und sie spritzen jetzt alle ihre Ameisensäure in die Flügel, in das Gefieder des Vogels und dadurch hat der Vogel die beste Medizin, den besten Wirkstoff gegen Zecken und Flöhe, Ungeziefer und so weiter. Ganz natürlich, wie die Vögel das ausnutzen. Oder man kann viele andere Beispiele hier erzählen. Ich möchte aber hier jetzt mal diese Beispiele lassen und mehr ins Thema eingehen. Vielleicht eine Erwähnung noch. Als ich vor vielen Jahren Lehrling war und das erste Mal selbstständig mich in der Krankenkasse anmeldete, da gab die Krankenkasse mir ein Faltblatt, ich kann mich noch gut erinnern, das hat mich damals schon geärgert, wo sie uns verständlich machen wollte, dass Pillen und Medikamente und fertig gekaufte Arznei aus der Apotheke viel besser sei für unsere Gesundheit als Heilkräuter und Tees. Es stand da ganz groß, dass die Chemiker das richtig so im Griff haben und genau dosieren können, was wir bei welcher Krankheit brauchen. Und es wurde eben für diese sogenannte allgemeine Medizin geworben und sich ganz klar gegen die Wirkung der Heilkräuter ausgesprochen. Da brauche man viel Kenntnis, das sei zu gefährlich, man könne zu viel Fehler machen und was man dort alles geschrieben hat. Die gleiche Krankenkasse gibt heute wunderschöne Faltblätter heraus mit schönen Bildchen und Erklärungen, wie jeder Laie wieder Heilkräuter in seiner Familie einsetzen kann. Das in etwa 30 Jahren, vielleicht 40 Jahre, hat die sich total geändert. Sie hat gesehen, wo sie hingekommen ist. Vor allen Dingen die Kostenexplosion wird da wohl auch beigetragen haben, dass sie total ihre Meinung geändert hat und jetzt wieder sehr wohl dabei ist, den Leuten zu empfehlen, diese natürlichen Heilungen in Anspruch zu nehmen. Nun, wir wissen auch aus der Geschichte, schon in der Antike, etwa 2000 Jahre vor Christus, hat man Keilschrifttafeln, vor allen Dingen bei den Sumerern, gefunden. Dort sind über 250 Heilkräuter genannt. Und weitere 144 konnte man nicht entziffern. Man vermutet aber, dass es auch Heilkräuter sind, die man entweder nicht kennt oder schon ausgestorben sind. Und auch im alten Ägypten hat damals schon ein lebhafter Handel mit Heilkräutern und Gewürzen stattgefunden, bis hin nach Indien. Und auch bei uns viele Jahre im ganzen Mittelalter bis fast in die Neuzeit waren ja die natürlichen Heilkräuter die einzigsten Medikamente, die uns überhaupt zur Verfügung standen. Weltweit gesehen gibt es heute über 10.000 Heilkräuter, die wissenschaftlich anerkannt sind. Und ich möchte auch nochmal betonen, auch der größte Teil unserer sogenannten chemischen Arzneimittel bestehen zum größten Teil aus natürlichen Heilkräutern, aus Pflanzenauszügen, die eben dort eingesetzt werden. Und wenn wir mal die Bibel lesen, vor allen Dingen das Alte Testament, da finden wir eine ganze Reihe Stellen, die uns Hinweise geben auf Heilkräuter. Zum Beispiel 2. Könige 4 lesen wir, er ging aufs Feld hinaus, um die Kräuter zu sammeln. Oder bei dem Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, da heißt es, ihr sollt Fleisch am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot essen und bittere Kräuter dazu. Sie werden extra erwähnt. Wir wissen ja, Israel sollte in der Nacht zwar noch sie stärken, eine Mahlzeit zu sich nehmen, aber dann bereit für die Wanderschaft sein. Deshalb ungesäuertes Brot, obwohl gesäuertes Brot bestimmt gesund ist, aber das hätte zu lange gedauert, denn das muss ja einige Tage stehen, der Sauerteig. Es sollte schnell gehen, deshalb ungesäuert. Und wir alle wissen, wenn wir uns stärken an einer guten Fleischmahlzeit, sie sollten ja hier Fleisch gebraten am Feuer zu sich nehmen. Auch da beachte man am Feuer gebraten, das Fett tropft ab und verbrennt. Es bleibt nur das gute Fleisch. Aber dazu bittere Kräuter. Wir wissen, wenn wir einen schönen Fleischbraten gegessen haben, anschließend fühlen wir uns nicht gerade fit für eine lange Wanderung, was für Israel aber jetzt beginnen solle. Der Auszug sollte ja in jener gleichen Nacht stattfinden. Deshalb bittere Kräuter. Und das wissen wir heute, wenn sie bittere Kräuter meint, wenn Wermut oder Beifuß zum Gänsebraten oder zum Rinderbraten nehmen, das Völlegefühl, was man so hat, ist in wenigen Minuten fast völlig verschwunden. Sie fühlen sich leicht und beschwingt. Nun, heute viele tun das ja, indem sie einen Underbärsch oder irgendetwas trinken. Das ist ja so ein Ersatz bei Völlegefühl, ein Ersatz für diese bitteren Kräuter. Oder dann lesen wir Psalm 104 zum Beispiel, der Gras hervorsprossen lässt für dein Vieh und viele Kräuter und Pflanzen zum Dienste des Menschen. Oder in Sprüche 27, da heißt es, und sind dann eingesammelt die Kräuter der Berge. In 5. Mose 11 und 1. Könige 21 lesen wir sogar von Kräutergärten. Hesekiel 47, 12, eine Stelle, wo es heißt, und die Früchte werden als Speise dienen und die Blätter der Bäume als Heilmittel. Leider ist hier nicht genannt, was für Bäume das waren. Das heißt nur, dass man die Früchte essen kann und die Blätter als Heilmittel dienen. Oder denken wir an 4. Mose 11, da heißt es, wir denken an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch, den wir in Ägypten hatten, den sie jetzt in der Wüste vermisst hatten. Oder Jesaja 28, dort lesen wir, er streut den Dill und sät den Kümmel auf seinen Acker. Und ich möchte auch in dem Zusammenhang nochmal eine Stelle aus dem Buche Sirach zitieren. Da heißt es, der Herr bringt die Heilkräuter aus der Erde hervor und ein verständiger Mensch verschmäht sie nicht. Und dann heißt es, wurde nicht vom Holz das Wasser süß, damit dessen Kraft erkannt würde? Und wir kennen ja die Stelle aus 2. Mose 15, da heißt es, sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war bitter. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, und der Herr zeigte dem Mose ein Stück Holz, er warf es ins Wasser, und siehe, das Wasser wurde süß. Daran erinnert der Schreiber des Buches Sirach hier. Und weiter heißt es, er selbst ist es, der dem Menschen das Wissen verleiht, um sich durch seine wunderbaren Heilmittel zu verherrlichen. Durch sie heilt der Arzt und bringt den Schmerz zur Ruhe, und der Apotheker bereitet aus ihnen die Mischungen. Gottes Wirken soll eben kein Ende nehmen, und ein von ihm ausgehendes Wohlbefinden soll auf der ganzen Erde herrschen. Aber dann heißt es, mein Sohn, in deiner Krankheit sei nicht lässig, sondern bete zum Herrn, und er wird dich heilen. Also, Kräuter werden dort empfohlen, aber auch das vertrauensvolle Gebet des Glaubens. Nicht, dass wir jetzt unsere ganze Kraft auf die Kräuter setzen und den Herrn außen vor lassen, sondern hier ist von beidem die Rede. Und ich persönlich möchte es so sagen, Heilkräuter sind gute Gaben aus Gottes Schöpfung. Im Altertum oft das einzigste Heilmittel überhaupt. Heilkräuter enthalten viele ätherische Öle. Und ätherische Öle wirken antiseptisch, das heißt, sie sind bakterienfeindlich. Oder denken wir an die Bitterstoffe, zum Beispiel die Amara-Bitterstoffe, da wissen wir, die arbeiten auch gegen Parasiten, gegen Pilze und teilweise auch gegen Bakterien. Also diese ätherischen Öle sind immer positiv, was unsere Gesundheit anbelangt. Außerdem enthalten Heilkräuter viele Eiweiße, Vitamine, Fermente, Mineralien und natürliche Abwehrstoffe, das heißt natürliche Antibiotika. Denk zum Beispiel an die Gartenkresse, die ja früher in jedem Bauerngarten zu Hause war, heute fast in Vergessenheit geraten ist. Man weiß soweit, dass sie besonders viele natürliche Antibiotika hat. Also ich meine nicht die kleine Kresse, die man im Blumentopf sät, obwohl die auch gut ist, sondern die mit den Großblättern, die Kapuzinerkresse, die so schön bunt blüht. Ich habe sie jedes Jahr im Garten. Sie schmeckt ein bisschen streng, aber sie hat viele natürliche Antibiotika. Dann enthalten Heilkräuter auch viele Enzyme, die für unser Immunsystem, das heißt für die körpereigene Abwehr, von großer Bedeutung sind. Außerdem Aminosäure, Duftstoffe und Spurenelemente. Nun, wichtig ist die Vielzahl der Wirkstoffe in den vielen verschiedenen Heilpflanzen. Es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt auf ein Kraut schwören, sondern Gottes Schöpfung ist immer sehr vielfältig, viel vielfältiger, wie wir oft ahnen und denken. Und deshalb, glaube ich, liegt der Segen auch in einer Auswahl, in einer Vielfalt, um die Vielfältigkeit zu erhöhen der verschiedenen Heilpflanzen. Man muss natürlich auch sagen, dass leider heute wegen der Umweltbelastung manche Heilpflanzen, besonders bei Pilzen haben wir auch dieses Problem, so belastet sind, dass sie eher zur Giftpflanze geworden sind. Da muss man vor allen Dingen vorsichtig sein, wo man Heilkräuter sammelt. Der Huflattich zum Beispiel im Frühjahr, der wächst sehr gerne an neu angelegten Autobahnen oder Bahndämmen, Straßen und so weiter, wo natürlich eine ganz starke Umweltbelastung ist, und das sollte man ihn auf keinen Fall suchen. Außerdem soll man den Heilkräutern auch keine Überbewertung beimessen. Heilkräuter sind keine Zaubermittel. Heute in dieser grünen Welle, das passt so gut auch in die Esoterik hinein, da meint man jetzt im Heilkraut wieder das Supermittel, das Zaubermittel fast gefunden zu haben. Das wird deutlich, wenn Sie zum Beispiel mal Maria Treben lesen, obwohl ich das Buch keinerweise empfehlen möchte. Da werden Dinge geschrieben, ihr Lieben, so Heilkräuter gibt es nicht mit solch einer Wirkung, wie sie dort beschrieben werden. Und auch bei der heiligen Hildegard von Bingen, die vor vielen Jahren gelebt hat, da wird auch einiges beschrieben. Das ist Wunschtraum, das ist Vorstellung, aber einfach nicht Realität. Heilkräuter sollten nie als Zaubermittel benutzt werden. Und ich warne immer vor solchen Rezepten oder Kräutern, mit denen man angeblich alles heilen kann. Und Sie finden heute gerade neuere Bücher wieder. Da lesen Sie bei jedem Kraut fast gut für jede Krankheit. Also da habe ich dann auch meine Bauchschmerzen, wenn ich so etwas lese oder höre. Und ich möchte auch warnen vor denen, die sagen, Heilkräuter, das ist die reine Natur, kann nur nutzen und nicht schaden. Auch Heilkräuter können Nebenwirkungen haben, wenn sie zu viel nehmen, wenn sie die falschen nehmen. Heilkräuter können sich als Giftkräuter erweisen, wenn sie sie falsch anwenden oder auch zu viele nehmen. Und ich möchte nochmal betonen, die größten Gifte haben nicht die Chemiker, sondern die Natur hervorgebracht. Denken Sie an den Knollenblätterpilz, Sie können ihn essen, aber Sie können sicher sein, es war Ihre letzte Mahlzeit. Obwohl der Knollenblätterpilz ein reines Naturprodukt ist. Also man darf nicht glauben, reine Natur ist immer gut. Und ich habe vor Jahren mal irgendwo einen Vortrag gehalten und habe im Satz gesagt, Arnika ist Deutschlands Heilpflanze Nummer 1, leider vom Aussterben bedroht. Und da war eine junge Frau, die meinte es ganz gut. Die wollte die Nummer 1 haben, sie wollte ja auch Nummer 1 gesund sein. Und sie ging in die Apotheke und kauft sich Arnika. Und sie braut sich einen ganz starken Tee, nimmt gleich die doppelte Menge, weil es ja so gut ist, und trinkt nicht nur eine, sondern trinkt gleich 3 Tassen. Und ihr Lieben, Arnika ist eine starke Droge, die innerlich überhaupt nicht angewandt werden sollte, sondern eher in Salben als Desinfektions-, als Wundheilungsmittel. Nun, die liebe gute Frau hat das nicht gewusst. Sie trinkt einige Tassen Tee, doppelt so stark gebrüht, wie man normal brüht, weil es ja das Gute ist, wie sie dachte. Die Frau ist 2 Stunden später mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen. Solch einen Kollaps hat sie bekommen. Das kann man auch mit so natürlichen Heilkräutern machen, sogar mit Arnika, einer der schönsten und wertvollsten Heilpflanzen, die wir hier in unserer Region haben, wenn man sie falsch anwendet. Und ich habe hier in Rehe mal einen Vortrag gehalten, und da habe ich gesagt, Kamilletee ist sehr gut, wer meinetwegen nervöses Magenleiden hat, Druck auf dem Magen und so weiter, innere Unruhe mit Schlafbeschwerden. Und irgendeine junge Frau sah auch wieder ihr Leiden hier geschildert und vielleicht der Gedanke, der Biobauer und dann noch Chris, der Kring, der muss es wissen. Sie geht in der Apotheke und kauft Kamilletee und trinkt morgens, mittags und abends Kamilletee, und sie spürt auch gleich, wie sie sich besser fühlt, wie der Druck weg ist, wie sich alles so entspannt. Entspannt. Und das gibt dir natürlich noch mehr Motivation, und sie ist hochbegeistert und schreibt mir einen langen Dankesbrief und erzählt mir dort, wie viel sie jetzt Kamilletee trinkt. Ich habe einen Schrecken bekommen. Ich habe ihr sofort wieder einen Brief geschrieben und habe gesagt, sie soll höchstens die Woche im Anfang 2 Tassen trinken und ganz normal gekocht, nicht überstark. Und dann die Woche eine, das reicht voll und ganz. Denn wenn sie so weiter Kamilletee getrunken hätte, die hätte sich eines Tages vergiftet am schönen Kamilletee, an diesem wertvollen Heilkraut. Nun, wir wissen, Paracelsus von Hohenheim hat schon gesagt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, ob ein Ding kein Gift ist. Und das wissen wir bei allem. Denken Sie nur an das Wasser. Für den, der im Meer am Ertrinken ist, ist Wasser Gift. Es bedeutet seinen sicheren Tod, wenn er eben dort im Meer am Ertrinken ist. Aber das gleiche Wasser ist für den, der in der Wüste am Verdursten ist, lebensrettend. Also man kann deshalb nicht sagen, Wasser ist schädlich oder Wasser ist gut. Man muss immer die Menge, da kommt's drauf. Das gleiche haben Sie beim Salz. Wir alle wissen, wir brauchen Salz. Wenn wir Salzmangel haben, fallen viele Funktionen unseres Körpers aus. Wir können ohne Salz auf Dauer nicht leben, aber wir brauchen es nur in geringen Mengen. Wenn Sie große Mengen nehmen, können Sie sich mit dem gleichen Salz vergiften. Man muss das immer richtig einordnen. Und dann meine ich auch bei Heilkräutern, bevor wir sie anwenden, manchmal ist es vielleicht auch besser, wir ändern einiges in unserem Lebensstil. Wissen Sie, bei mir ist schon passiert, da kommt einer, der immer zu viel Alkohol trinkt und dann morgens eben so einen Kater hat oder wie man sagt, oder so eine dicke Birne und dann natürlich kaum fähig ist, im Büro seiner Arbeit nachzugehen. Dann kommt er und sagt, du kannst mir nicht mal ein schönes Heilkraut empfehlen, dass ich morgens wieder einen klaren Kopf habe und meiner Arbeit nachgehen kann. Nee, ich sage, ein Heilkraut kann ich nicht empfehlen, aber ein viel besseres Mittel, trink abends keinen Alkohol. Wissen Sie, man kann sich nicht erst einen Schaden zufügen und dann jetzt im Heilkraut das wieder gut machen. Oder ein anderer, das war so ein Manager-Typ, der war total gestresst und nervös und er konnte abends nicht mehr, weil sein Kreislauf immer so auf Hochtouren lief, innerlich zur Ruhe kommen und einen erquickenden Schlaf finden. Aber er ging auch nie vor 12 eins ins Bett und hat bis zum Letzten gearbeitet, oft an aufregenden geschäftlichen Dingen, sich richtig innerlich hochgeputscht und dass er nicht einschlief, mit Bohnenkaffee und Koka sich hochgehalten. Und dann wollte er ein Kraut haben, um gut schlafen zu können. Nein, ich habe auch hier wieder gesagt, aufhören Kaffee und Bohnen und Koka zu trinken, sondern wenn man müde ist, aufhören zu arbeiten, hinlegen und schlafen, das ist der natürliche Weg. Und so könnte man viele andere Beispiele bringen. Einer meiner eigenen Brüder, als er merkte, dass er zu viel geraucht hatte und plötzlich ganz große gesundheitliche Schäden auftragen, sagte er auch, kannst du mir nicht irgendetwas empfehlen ohne Nebenwirkung aus der Natur, du beschäftigst dich. Und ja, ich sage, ich habe dir das ganze Leben gesagt, hör auf zu rauchen, aber du hast nicht gehört. Jetzt ein Heilmittel, dass das alles wieder heilt. Solche Mittel gibt es nicht. Und die Hauptwirkung der Heilmittel ist auch nicht die heilende Wirkung. Ich möchte mehr sagen, es ist eine vorbeugende, immunisierende Wirkung, dass unser Körper die nötigen Abwehrstoffe hat, um diesen Krankheiten und mit all diesen Krankheiten und Allergien dieser Welt fertig zu werden. Nicht erst, wenn die Krankheit da ist, ein Heilmittel nehmen, sondern vorher regelmäßig gesund leben und viele Heilkräuter, Tees, Gewürze, Wildgemüse und so weiter einsetzen im täglichen Leben, damit alle Kammern des Körpers, wo Mineralien, Vitamine und Abwehrstoffe, Inhibine, natürliche Antibiotika, dass alle Regale des Körpers immer schön ausreichend voll versorgt sind. Dass wenn der Körper sie braucht, dass er das alles holt, was er braucht, um sich gegen Krankheiten zu schützen. Das heißt, unsere Abwehrkräfte zu stärken, unser Immunsystem aufzubauen. Da sehe ich die Hauptwirkung der Heilkräuter. Die zweite Wirkung, das ist dann erst eine Heilwirkung, aber die sollte dann im Krankheitsfall, vor allen Dingen, wenn ich in ärztlicher Behandlung bin und andere Medikamente einnehme, mit dem Arzt abgesprochen sein, ob sich die Heilkräuter mit dem Medikament überhaupt vertragen. Denn auch da kann es Dinge geben, dass das eine gegen das andere arbeitet. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir Heilkräuter nehmen und deshalb keinen Arzt mehr aufsuchen sollten. Auch hier möchte ich mal eine Stelle aus dem Buche Sirach 38, Vers 1 vorlesen. Ehre den Arzt, bevor du ihn nötig hast, mit gebührenden Ehren, denn auch ihn hat der Herr eingesetzt. Denn von ihm stammt die Heilkunst, so gewähre ihm Zutritt, denn bisweilen tritt auch durch seine Bemühungen ein glücklicher Erfolg ein. Nun, das kann ich von Herzen unterstreichen. Nicht denken, ich habe jetzt Heilkräuter und ich brauche keinen Arzt mehr, das kann schief gehen. Und dann als dritte Wirkung der Heilkräuter möchte ich sagen, benutze ich sie als Pflanzenschutz oder Düngemittel im biologischen Gartenbau. Dort kann man sehr viel auf ganz natürliche Weise durch Heilkräuter bewirken. Man kann zum Beispiel den Mehltau bei Stachelbeeren bekämpfen, indem man einfach gewisse Pflanzen in die Stachelbeer, in den Busch hineinwächst und die gemeinsam wachsen lässt. Die Pflanze wird nie Mehltau bekommen, weil die Heilpflanze ihn davor schützt. Oder sie können durch Tees, durch Jauchen und so weiter schöne Abwehrmittel herstellen gegen viele Krankheiten und Schädlinge und auch schöne Düngerwirkung oder Kräftigungsmittel bei Pflanzen haben. Dann können Sie zum Beispiel in Ihrem Kleiderschrank die Mottenbekämpfung, Sie können die chemischen Mottenkugel reinhängen, Sie können aber einen schönen Strauß Lavendel reinhängen, hat die gleiche Wirkung und Sie haben ganz natürliche Düfte aus Gottes guter Schöpfung. Oder auch in Toilette und Bad kann man durch schöne Düfte sorgen, indem man schöne Kräuter hineinhängt. Nun, wir wissen ja, diese künstlichen Duftsteine, die man heute in diesen Räumen hat, oder auch diese Tannenbäumchen in den Autos, das sind alles chemische Produkte. Und vielfach ist die Wirkung, die sie haben, nicht die, dass sie jetzt irgendwie keimtötend wirkend und für frische Luft in diesem Bereich sorgen, sondern vielfach haben sie die Wirkung, dass sie unsere Geruchsnerven betäuben, schwach betäuben, so dass wir jetzt das Empfinden haben, hier sei eine frische Luft. Das ist oft bei vielen Mitteln die einzigste Wirkung. Und oft sind es Stoffe, die die Chemie auf diese Weise entsorgt und dadurch viel Geld spart, denn es sind Abfälle aus irgendeiner Produktion, die sonst entsorgt werden müssen. Und wir glauben dann, jetzt haben wir schöne, frische Luft. So wird man manchmal auch noch betrogen. Und auch heute in der dritten Welt gehen sie irgendwo in Afrika an den letzten Busch, wo sie fast nichts kaufen können. Aber in ihren Hütten haben sie überall diese chemischen Kugeln. Sie wollen die gesunde westliche Luft haben, wie sie sagen, und meinen, damit haben wir den Anschluss an den Westen erreicht. Ich glaube, da gibt es in der Natur sehr viel schöne Dinge, auch Dinge, wo wir uns gegen Fliegen schützen können. Wissen Sie, früher hatten in den Dörfern die Leute vor der Haustür einen dicken Walnussbaum stehen und dann die Bank darunter. Da können Sie bei jedem Wetter sitzen, Sie werden da nicht von Mücken und Fliegen belästigt, weil der Walnussbaum so viel ätherische Öle abgibt, dass Mücken und Fliegen ihn meiden. Schon an der Margarite, da ist das Pyrethrum drin, damit können Sie sogar Insekten bekämpfen. Auf den normalen weißen Margariten finden Sie kaum Insekten, so gut wie gar nicht. Wenn Sie eine andere Blume daneben, da wimmelt es von Insekten. Also damit kann man auch manches tun, da ließen sich viele Beispiele erzählen. Nun, wo bekomme ich meine Heilkräuter her? Für den, der unkundig ist und keine Ahnung hat, aber schöne Tees oder Kräuter haben will, da möchte ich sagen, ist die sicherste Adresse die Apotheke. Und zwar aus dem einfachen Grund. Sie können auch Tees fast in allen Geschäften, im Supermarkt und überall kaufen. Nur der Unterschied ist der. In der Apotheke kaufen Sie Tee als Heilmittel laut Gesetz. Und der muss geprüft sein und gemessen sein, ob der auch diese Heilwirkung hat. Denn nicht jede Kamille hat in jedem Jahr, und so können Sie das auf alle anderen Heilkräuter beziehen, die gleiche Heilwirkung, hat den nötigen Prozente an ätherischen Öle. Das hängt vom Wetter, vom Boden, von der Zucht und von vielen Dingen ab. Hat sie es nicht erreicht, da ist eine gewisse Norm gesetzlich vorgeschrieben, darf es in der Apotheke nicht als Heilmittel verkauft werden. Aber auf jedem Supermarkt, in jedem Geschäft können Sie das als Kamilletee kaufen. Ja, es ist sogar in der Praxis so, ich weiß das gerade beim Kamilletee, die erste Ernte, wo die feinen Blütchen gepflückt werden, die haben meistens den Standard erreicht und gehen als Kamilletee in die Apotheke. Und der Rest dann, die Blätter, die oft gar keine Blüten mehr sind, sondern die Blätter oben, die älteren Blüten, die vielleicht noch drangehängt sind, das wird dann als Kamilletee irgendwo, aber dann nicht als Heilmittel, sondern als Lebensmittel verkauft. Und da braucht man keine Angabe zu haben. Deshalb ist er auch wesentlich billiger, aber er ist wirklich von den Inhaltsstoffen her auch entsprechend billiger. Nur man muss das wissen. Ein Nachteil ist natürlich, wer Tees kauft, egal in Apotheke oder Supermärkten, die sind heute zum allergrößten Teil nicht mehr in der Natur gesammelt, sondern gewerblich angebaut. Vielfach kommen sie sogar auch aus dem Ausland. Im deutschen Heilpflanzenanbau dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Generell, ob das ein biologisch oder nicht biologischer, die dürfen nicht eingesetzt werden bei Heilkräutern. Aber im Ausland dürfen sie das. Und sogar solche Mittel, die in Deutschland verboten sind und auch in Mengen, wie es in Deutschland verboten ist, auf anderen Kulturen. Aber diese Tees werden leider auch und dürfen in Deutschland verkauft werden. Das ist ein großes Übel, möchte ich sagen. Das kriegen sie aber nicht so weit, ohne weiteres in den Griff. Wer sich natürlich da ein Hobby rausmacht und ein bisschen mit beschäftigt und auch die ganze Familie mit in der Natur aufwachsen lässt, dem möchte ich empfehlen, eignen sich die Kenntnisse an, gute Kenntnisse, das kann Ihnen da auch niemand nehmen, hilft Ihnen dann die eigenen Kräuter entweder im Garten oder im Blumenbeet anzubauen oder irgendwo in der Natur zu finden. Und wenn Sie da ein bisschen Erfahrung haben, ich weiß zum Beispiel genau, da sehe ich, wie die Natur sich draußen entwickelt. Meint, wenn jetzt am 12. Mai, wenn das und das blüht, nächstes Jahr kann das der 18. oder Anfang Juni sein, das ist jedes Jahr, weiß ich ganz genau, wenn ich in dieses Tal da heute in den Burgwald meinetwegen gehen, auf diesem Hang, da blüht jetzt dieses Heilkraut. Und dann gehe ich nachmittags spazieren und dann ist das so. Das sind Erfahrungswerte aber. Oder ich weiß jetzt im Herbst, da suche ich dieses Kraut in dem und dem Hang da und da. Weil das jedes Jahr zur gleichen Zeit mit, nicht nach Kalender, aber mit der Natur gleich blüht. Da kriegt man dann gewisse Erfahrung und dann geht man auch zielsicher und nicht wie so gerade wohl, ob ich was finde. Dann weiß ich genau, wo ich was finde. Ich kenne Standort und Zeit. Wer natürlich selber sammelt, der muss Acht geben, dass er keine Giftpflanzen sammelt. Denn es gibt auch Pflanzen, ich habe es eben schon erwähnt, die sehr giftig sind. Zum Beispiel auch der Schierling. Es gibt aber auch ein sehr schönes Kraut für Salate und Gemüse zu verwenden, der Wiesenkerbel. Der Wiesenkerbel und Schierling, ich könnte Ihnen Dias zeigen, die sehen selbst für den Fachmann zum Verwechseln ähnlich. Wiesenkerbel ist wunderschön im Gemüse mit sehr vielen Nährwerten. Aber der Schierling ist tödlich giftig. Schon Sokrates hat den Schierlingsbecher trinken müssen. Es war über viele Jahrhunderte die Methode, um Leute, um Könige und so weiter umzubringen. Aber die Pflanze im Bau, in den Blättern, in den Blüten, selbst im Samen ist zum Verwechseln ähnlich. Sie können sich dabei helfen, wenn Sie einen Garten haben. Es gibt gezüchteten Kerbel, den können Sie in der Gärtnerei kaufen und den in den Garten pflanzen. Der kommt jedes Jahr wieder und vermehrt sich stark. Dann sind Sie sicher. Ich meine, mir macht's nichts aus. Ich weiß genau, wo in meinen Wiesen was steht. Und da suche ich diesen Kerbel und pflücke ihn. Aber wer es nicht kennt, sollte da vorsichtig sein. Nun, ich halte sehr viel von natürlichen Tees, Kräutertees. Da meine ich jetzt nicht unbedingt den Früchtetee, den Sie so im Supermarkt kaufen können. Denn da gibt es tatsächlich Sorten. Das heißt zwar roter Tee oder Früchtetee, aber sie sind Farbe, Geschmack und oft alles synthetisch hergestellt. Ein Früchtetee bei mir, ein roter Früchtetee, da müssen wirklich auch Malven oder Hagebutten drin sein und sonst gar nichts. Höchstens nachher, dass sie sich zum Süßen ein bisschen Honig reintun. Also diese Tees, ich weiß nicht, wie der ist, den wir hier im Hause bekommen, aber ich traue nicht so ganz viel zu. Dem Pfefferminz und dem Kümmelfenchel, was hier gibt, ziehe ich auf jeden Fall vor. Da weiß ich, es sind Naturtees. Aber viele Früchtetees, da kann man das besonders schön, die kann man besonders schön nachmachen, synthetisch herstellen. Da ist oft gar nichts von Natur drin und nennen sich aber Früchtetees. Die meine ich nicht. Ich meine jetzt ganz natürliche Tees aus natürlichen Kräutern, entweder in der Apotheke oder in der Natur gesammelt, spielt keine Rolle. Und ich persönlich trinke schon seit vielen Jahren jeden Morgen, wenn es möglich ist, Tees und zwar immer einen verschiedenen, damit es nicht immer das Gleiche ist. Immer wechseln mit dem Tees. Und ich glaube, wir sollten überhaupt viel Tees trinken, viel mehr als Bohnenkaffee oder schwarzen Tee. Schwarzen Tee, das ist auch schon mehr Droge als wie Heilpflanze. Vor allem ist das Koffein drin und das Teein, was sie auch munter macht, ähnlich wie der Kaffee und bestimmt nicht immer zum Vorteil ist. Vor allen Dingen alte Menschen sollen viel trinken. Alte Menschen, da lässt ja Sehkraft hören und alles langsam nach und bei vielen lässt auch das Durstempfinden nach. Sie empfinden nicht mehr, dass sie Durst haben und trinken deshalb nicht und das kann zu großen Schäden führen. Deshalb alten Leuten, sie können ihnen nichts Besseres geben, entweder Mineralwasser oder verschiedene Kräutertees. Und da kann man jetzt auch ganz verschiedene Tees machen. Meinetwegen den roten Früchtetee, der ist sehr erfrischend, aber dann, wie gesagt, aus Malve oder Hagebutte oder auch meinetwegen Apfelschalen oder was Sie noch hinzugeben wollen. Dann gibt es einen Tee, der bewirkt das Gegenteil, wenn Sie innerlich nervös sind und erregt und wollen gut schlafen, so zur Beruhigung. Da können Sie einen Tee aus Melisse, aus Fenchel, Baldrian, Johanniskraut, Hopfen und so weiter herstellen. Oder bei, wie ich eben schon erwähnte, nervösem Magenleiden mit so einem Druck auf dem Magen. So, vor allen Dingen morgens hat man das so. Oder vor so Prüfungsangst, Prüfungsstress, diese Unruhe. Ach, kann ich nichts mehr essen und so. Da ist sehr bewährt ein ganz einfacher Kamilletee. Der wirkt da wirklich Wunder. Oder das kleine Weidenröschen, vor allen Dingen gegen die Männerkrankheiten, alles unter dem Stichwort Prostata. Wasser lassen und so weiter. Weidenröschen, sehr gut bewährt. Weidenröschen wächst fast das Kleine in jedem Garten, ja, wie wir sagen, als Unkraut. Oder für die Frauen den Tee, der sogenannte Frauenmandel. Schon im Mittelalter wurde er Frauenmandel genannt, weil er die Frauen bemäntelt und schützt, und zwar für alles, was Unterleibssachen sind. Menstruationsbeschwerden und so weiter, Blutungen. Natürlich nicht, wenn das Leiden da ist, sondern regelmäßig mal etwas dringend, schon im jungen Alter vorbeugend, um dem Körper Abwehrkräfte zu bekommen. Dabei möchte ich aber jetzt nicht behaupten, dass Frauenmandel nur Frauen und Weidenröschen nur Männer trinken dürfen. Wir zu Hause, wir trinken dann immer gemeinsam den Tee, denn sie sind im gewissen Sinne, weil viele Stoffe drin sind, auch für beide Geschlechter gut. Oder dann im Frühjahr trinke ich schon mal den frischen Brennnesseltee ganz früh, so zur Entschlackung, zur Blutreinigung. Oder dann bei Erkältungen mehr Pfefferminz, Brombeer, Schafgarbe, Huflattich, Thymian, Salbei. Salbei vor allen Dingen auch zum Gurgeln im Hals, zum Desinfizieren und so. Also man kann dann ja ein bisschen, was man damit erreichen will, durch seine Tees sehr gut steuern. Und ich möchte so sagen, auch wenn ich das jetzt mal jahreszeitlich sehe, im Frühjahr, da trinke ich eben mehr so, um allgemein wieder Vitamine, Mineralien nach dem langen Winter zu mir zu nehmen, weil der Körper ja viel verbraucht hat im Winter, und auch dann so zur Entschlackung und Blutreinigungstees in dieser Richtung. Im Sommer werden mehr Tees hergestellt, die mehr zum Durstlöschen gehen, weil man eben viel Durst hat, gerade in der Landwirtschaft beim Heumachen. Dann blüht der Holunder, da haben wir den Holunderblütenauszug und so weiter. Oder die Indianernessel, das sind so richtig frisch, wenn so ein bisschen Zitrone reintun, so erfrischende Tees, die gut schmecken bei heißem Wetter, kühl getrunken dann, und die auch wirklich den Durst löschen. Im Herbst dann mehr so vorbeugende Tees in Richtung auf Winter, auf Erkältungen, und im Winter dann mehr so die Tees, die auch direkt schützend sind vor Erkältungskrankheiten. Natürlich, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jeder Mensch ist verschieden, und auch jede Pflanze wirkt bei jedem Menschen wieder verschieden. Nun, im Buche Sirach steht eine schöne Stelle, und das, was hier gesagt wird, kann ich in dieser Weise auch sehr empfehlen. Dort heißt es auch in dem 37. Kapitel: Hinsichtlich deiner Lebensweise prüfe deine Natur und sieh zu, was ihr schädlich ist. Das Schädliche gib ihr nicht. Denn nicht alles ist allen zuträglich und nicht jeder Natur sagt alles zu. Aber sei nie übermäßig bei irgendeinem Genuss. Also probieren, vertrage ich das? Manche heute reagieren auf manche Tees, können sogar unter Umständen allergisch reagieren. Also da muss man ein bisschen sich prüfen und kennen. Ich meine, wer gesund lebt und so weiter, in meinem Fall, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es einen Tee gibt, der mir einen Schaden zufügt. Mir bekommen sie alle gut, auch alle Kräuter. Aber das ist lange nicht bei jeder Natur so. Vielleicht müssen sie auch langsam anfangen. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben von klein auf darin gelebt und mich damit beschäftigt. Aber wenn sie jahrelang nichts genommen haben, sie können aber irgendwie wieder da reinfinden. Und die alten Tees, die überbleiben, wir sammeln immer viel mehr, als wir dann wirklich im Winter überbrauchen. Und das tue ich bewusst. Entweder nähen wir davon im Frühjahr nochmal Kräuterkissen, oder die nehmen wir als Badezusätze. Ich habe nie im Leben andere Badezusätze gehabt, so ein Duschgel oder was, außer natürliche Tees, höchstens mal Kernseife. Ich habe auch nie im Leben Shampoo oder sowas benutzt. Meiner Ansicht nach braucht man das nicht, und ich sehe auch nicht ein, nur weil Leute das verkaufen wollen, dass man es deshalb kauft. Ich bin überhaupt der Meinung, alles, was so heute in den Kosmetikläden verkauft wird. Also ich brauche da 98% vielleicht noch mehr überhaupt nicht von. Im ganzen Leben nicht. Aber zum Baden nehme ich dann auch schon mal gerne so die Teereste, indem ich die einfach und damit auch die ätherischen Öle, die Wirkstoffe ins Badewasser gebe. Und da können Sie auch wieder, wenn Sie den Abend noch ausgehen wollen und Sie brauchen noch Energie und Frische, so ein Erfrischungsbad nehmen, indem Sie dann diese Tees reintun, die belebend wirken. Wollen Sie aber ins Bett gehen und gut schlafen, dann nehmen Sie eben ein Bad, meinetwegen mit Baldrian und Johanniskraut, was auch über die Haut dann wirkt und wirklich beruhigend einschläfernd wirkt. Oder wenn Sie meinetwegen Probleme mit der Haut haben oder irgendwelche Krankheiten oder auch Nacherkältungen, da können Sie so ein bisschen was in Richtung desinfizierend heilen tun, auch über Badewasser. Und dann, ich habe Ihnen ja eine mitgebracht, wo ich sehr gute Erfahrungen persönlich und auch in unserer Familie mit den Kindern gemacht habe, mit Kräuterkissen. Natürlich Kräuterkissen. Können Sie ganz verschiedene machen. Wir haben so in der Familie, weiß ich, 6, 7, 8 verschiedene, aber man kann da noch mehr verschiedene machen. Die ich hier mitgebracht habe, sind so Einheitskissen mit etwa 30 verschiedene Kräuter drin. Aber diese Kräuterkissen, die sind in Leinen eingenäht. Man erwärmt sie und legt sich dann drauf oder man kann sie sich umbinden. Ich habe zum Beispiel schon mal Last mit, wenn ich geschwitzt Auto gefahren habe, habe das Fenster aufs Gipsucht. Am nächsten Tag hat man so ein steifes Knick, wie man sagt. Wenn ich mir da ein schönes Kräuterkissen mit einem Schal festbinde, meistens nach einem halben, spätestens nach einem Tag, ist das verschwunden. Während ich sonst eine ganze Woche darunter zu leiden habe. Oder als unsere Kinder gezahnt hatten, hatten wir kleine, dünne Kamillekissen und dann sie auf die Kamillekissen schlafen gelegt. Sie hatten eine ruhige Nacht. Sie staunen selber. Also wir haben manchmal gestaunt, wie gut das wirkt, obwohl die Zähnchen durchwachsen. Weil eben gerade in Kamille auch so eine heilende Wirkung ist, auch eine Schmerz- und krampflindernde Wirkung ist. Und durch die Körperwärme kommen dann die ätherischen Öle, die dann durch Nase, aber auch durch Haut vom Kind oder von uns aufgenommen wird. Seien Sie aber vorsichtig bei Kindern mit Kräuterkissen, vor allen Dingen, wenn Sie sich hier eins mitnehmen wollen, probieren Sie es erstmal selber aus. Wenn die frisch sind, das kann ziemlich stark wirken, das kann zu stark sein für ein Kind. Und in Einzelfällen, mir selber ist erst ein Fall bekannt, gibt es sogar Kinder, die allergisch reagieren. Aber bevor Sie dem Kind so ein Kuscheltier mit ins Bett geben, wo oft viele synthetisch oder chemische Rückstände von der Herstellung drin sind, bis hin zum Formaldehyd in Kuscheltieren, bevor Sie ihnen so etwas mitgeben, wo auch in den Kuscheltieren sich später dann die Hausstaubmilbe sehr gerne einnistet und über ihren Kot Eiweiße ausscheidet, die bei vielen Kindern wieder Allergien oder Bronchitis hervorrufen, geben Sie ihnen lieber ein harmloses Kräuterkissen mit ins Bett. Kinder gewöhnen sich genauso daran. Sie haben auch den Vorteil, diese Hausstaubmilbe geht nicht in die Kräuterkissen hinein wegen der antiseptischen Wirkung. Das mag sie nicht, diese ätherischen Öle, die da rauskommen. Und die haben immer einen positiven Einfluss auf ihr Kind. Wenn Sie das als Dauerkissen nehmen, dann nehmen Sie aber entweder ein älteres oder eins, wo nur sehr schwach wirkende Kräuter und wenig Kräuter drin sind. Aber wenn Sie mal eine Behandlung haben bei Erkältungen, dann darf es etwas stärkeres sein. Aber probieren Sie es aus. Nicht alles bekommt jedem gleich gut. Sehr gute Wirkung habe ich auch festgestellt, wenn man erkältet ist, die Nase zu, die Stirne zu und richtig so ein Druck auf der Stirn. Da gibt es auch schöne, so in Richtung Pfefferminz oder überhaupt verschiedene Minzarten, Kissen, wenn Sie die dann warm auf die Stirn legen. Also man merkt direkt, oft nach wenigen Minuten gibt es Befreiung, der Druck geht weg, Sie können wieder durch die Nase atmen und so weiter. Eine sehr, sehr gute Wirkung, vor allem auch wenn Sie viel Kampfer mit reintun, da ist ja diese Wirkung dann besonders stark. Also es lässt sich in der Richtung sehr vieles tun. Nun noch ein paar Worte zum Wildgemüse. Wildgemüse, Das sind einfach Pflanzen, die Sie draußen in der Natur sammeln kommen und können und sich wunderbare Salate oder Gemüse herrichten können. Und zwar ist Wildgemüse das allererste frische Gemüse, das Sie im Frühjahr überhaupt haben. Sie wissen ja, nach dem langen Winter gibt es meistens kein schönes, frisches, heimisches Gemüse. Weder im Garten noch im Laden. Gewiss, heute kann man aus aller Welt Salate kaufen oder Gemüse, aber das sind dann Salate, die irgendwo in holländischen Treibhäusern gewachsen sind, in synthetischer Nährlösung großgezogen, die nie einen Erdboden gesehen haben, mit künstlichem Licht beleuchtet, die nie eine Sonne erlebt haben, die keimfrei, steril großgezogen werden und oft voller Nitrat und andere Schadstoffe sind. Das ist wahrhaftig nicht das Wahre und das könnte ich nie mit gutem Appetit essen. Aber zu dieser Jahreszeit können Sie meistens schon kleine Kräuterspitzen draußen finden, irgendwo an einer warmen Mauer, an einer geschützten Ecke. Und das sind dann echte kleine Vitaminbomben. Und wenn es meinetwegen im Februar oder im März noch keine Massen sind, aber so ein kleines Sträußchen Brennnessel oder Schaboxkraut, aber bitte vor der Blüte, kleingeschnitten und in die Butter oder in den Quark gerührt oder auf das Rührei gestreut oder auf die fertigen Bratkartoffeln gestreut oder wo immer Sie es wenden oder in die fertige Suppe rein, das sind echte kleine Vitamin- und Mineralienbomben, wo Sie viele Mangelerscheinungen des Winters in Ihrer Familie sehr schnell wieder ausgleichen können. Und vor allen Dingen ist ein billiges Gemüse, Sie brauchen es nur ernten. Sie brauchen kein Land zu haben, Sie brauchen nicht graben und düngen und säen und pflegen und Unkraut jäten. Sie gehen spazieren und brauchen nur ernten. Das einzigste Gemüse, wo man nur ernten braucht. Und zwar zu einer Zeit, wo Sie fast nichts an gutem Gemüse kaufen können. Und zu einer Zeit, wo Ihr Körper es dringend braucht, nämlich Ausgangs Winter, Anfangs Frühling. Und dieses Gemüse wächst oft sehr schnell, diese Kräuter. Von daher sind sie auch wenig umweltbelastet, aber sehr stark mit Vitaminen und sehr mineralstoffreich. Richtig zubereitet schmecken sie auch fantastisch gut. Und wie gesagt, wo Sie sie im Einzelnen einsetzen und verwenden, das bleibt Ihrer Fantasie überlassen, Ihrem Geschmack oder dem Geschmack Ihrer Familie. Aber bitte möglichst frisch, nicht mit Kochen, sondern wenn die Suppe fertig ist oder die Bratkartoffeln, obendrauf streuen als rohe Kräuter oder auch im Quark, wo immer Sie es tun, sind sie richtig angewandt. Und wenn dann ein paar Wochen rum sind, und die Brennnessel und der Löwenzahn und der Giersch und der Sauerampfer und der Knöderich, und da könnte ich jetzt noch 40, 50 Pflanzen aufzählen, größer gewachsen sind, dann gehen wir jedes Jahr mit größeren Körben, oft mit der ganzen Familie, hinaus, so ein Spaziergang am Wochenende, und dann sammeln wir Kräuter, und zwar etwa so pauschale, 30% Brennnessel, 30% Giersch, und 30% Wiesenknöderich und die übrigen 10%, damit es 100 gibt, da kommen dann Löwenzahn, Sauerampfer, Kleearten, Birkenblätter, Tannennadelspitzen, Frauenmandel, Weidenröschen, Bärenklau, Wiesenkerbel, Salbei, Knoblauchschloten, der weiße kleine Knoblauch, Schnittlauch, der oft zu der Jahreszeit schon da ist, selbst Petersilie oder Liebstöckel und. Ich könnte Ihnen viele Kräuter aufzählen, kommen da hinein. Das gibt ein fantastisch gut schmeckendes Wildgemüse, so in Spinatform zubereitet. Und wenn Sie dann bei der Zubereitung noch ein bisschen frische Sahne reintun, also ich möchte fast wetten, das schmeckt allen in Ihrer Familie. Vielen schmeckt das sogenannte Wildgemüse nicht, weil die oft reine Brennnessel kochen. Und Brennnessel sind sehr streng und mögen vor allen Dingen Kinder oft nicht. Aber wenn Sie das so kochen wie ich, dann haben Sie erstens eine große Vielfalt. Und je vielfältiger, je mehr verschiedene Stoffe haben Sie drin. Und Sie haben ein wunderbares Gemüse, was Ihnen ein schönes Naturerlebnis mitgebracht hat, aber keinerlei Geld gekostet hat. Und ich möchte sogar sagen, vom Ernährungswert können Sie gar nichts Besseres bekommen. Es lässt sich auch sehr gut in Portionen einfrieren. Und wir haben immer so viel Beutel in der Gefrieranlage, dass wir den ganzen Winter durch jede Woche mindestens einmal schönes, frisches Wildgemüse kochen können. Das heißt, so 30, 40 Portionen frieren wir jeden Winter ein. Und unsere Gäste staunen manchmal und sie wollen es nicht glauben, wenn ich ihnen sage, was das ist, wie gut das schmeckt. Nun, vielleicht noch ein paar Tipps zum Sammeln und Trocknen und Lagern der Kräuter. Die Kräuter haben die meisten ätherischen Öle an einem bedeckten Tag wie heute, nicht wie gestern in der prallen Sonne. Weil die pralle Sonne stresst manche Körper und auch durch die Sonne gehen einige ätherische Öle an die Umwelt ab. So an einem bedeckten Tag wie heute, aber nicht früh morgens, sondern wie alle Gemüsearten, sollten Sie möglichst nachmittags sammeln. Und zwar aus dem einfachen Grund, es geht hier um die Nitratbelastung. Die Pflanze sammelt rund um die Uhr Tag und Nacht Nitrate aus Boden und Luft, nimmt sie auf. Aber nur tagsüber, wenn die Sonne scheint, über das Chlorophyll, kann sie dieses Nitrat verarbeiten zu pflanzlichem Eiweiß. Das heißt, wenn morgens bis nachmittags die Sonne geschienen hat, aber auch an einem bedeckten Tag, dieses Licht reicht der Pflanze, um über Chlorophyll jetzt diese Nährstoffe zu bekommen und umzusetzen. Tun Sie das nicht und sammeln früh morgens, dann hat sie die ganze Nacht Stickstoff gesammelt, der aber nicht verarbeitet wurde und Sie haben entsprechend viel Nitrat in diesem Gemüse drin. Dann sollte man natürlich möglichst junge Triebe vor der Blüte sammeln und dass man nicht gerade in Parks, wo die Hundehalter mit ihren Vierbeinern morgens losgehen, sammelt und nicht an Autobahnen oder Industriegelände, ist klar. Man soll sie auch nicht in Plastiktüten hineintun, weil sie da nicht atmen können, sondern möglichst in offene Körbe locker. Man soll sie heute wegen der Umweltbelastung vorher waschen und dann aber schnell wieder trocknen. Abtrocknen und dann möglichst nicht in der prallen Sonne trocknen, sondern in warmer Luft mit guter Belüftung trocknen, aber schattig. Und aufbewahren in Tüten, die atmungsaktiv sind, also nicht in Plastiktüten oder in dunklen Gläsern, in getönten Gläsern, denn Licht zerstört Vitamine. Auch Tüten keine helle, sondern dunkle Tüten. Sehr viele Kräuter lassen sich auch fantastisch gut einfrieren. Und zwar, indem sie die einfach klein schneiden und in den Kühlfächern gibt's doch diese, wo sie die Eiswürfel machen, diese kleinen Fächerchen. Und dann tun sie die Kräuter in diese Eiswürfel rein, müssen sie ausprobieren. Eine ganze Reihe Kräuter eignen sich vorbildlich, da zum Beispiel auch Petersilie. Und lassen dann dieses Schüsselchen voll Wasser fallen, frieren sie es ein. Und dann nehmen Sie den Würfel und reiben den über der fertigen Suppe an einer kleinen Reibe mit dem Eis kaputt und den Rest tun Sie wieder in den Kühlschrank. Dann haben Sie ganz frische Kräuter auf Ihrer fertigen Suppe oder Bratkartoffel oder wo immer Sie es tun. Nun, Heilkräuter, möchte ich sagen, sind gute Gaben aus Gottes guter Schöpfung. Wohl dem, der sie recht weiß einzusetzen. Ich persönlich halte sehr viel davon und ich muss sagen, wir tun manchmal Menschen, ich bin ja viel in Familien zu Gast, wenn ich sehe, was die alles an Medikamenten schlucken. Also, die tun mir leid, die Menschen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir da ein bisschen vernünftiger wären und ein bisschen mehr zur Natürlichkeit des Lebens zurückfinden, denn wir Menschen sind nur ein Stück Natur und je natürlicher wir leben und je mehr wir auch diese natürlichen Dinge benutzen, die Gott uns durch die Schöpfung und in der Schöpfung gegeben hat, je natürlicher werden wir leben, das heißt, je gesünder werden wir sein, je wohler werden wir uns fühlen. Und die Menschen, die immer nur an den Tabletten und Pillen und Tröpfchen hängen, die tun mir im Grunde leid. Und ich bin davon überzeugt, durch eine vernünftige Ernährung, einen vernünftigen Lebensstil und einen vernünftigen Einsatz von Heilkräutern, Tees und Wildgemüse, können wir da manches in unserem Leben erreichen und verbessern und den Krankenkassen auch viele, viele Kosten sparen und gleichzeitig mit der Familie immer den Kontakt zur Natur, zur Schöpfung Gottes haben und unsere Kinder da auch schon früh mit hineinleben. Und es heißt im Psalm 104 so schön, der Pflanzen hervorsprossen lässt zum Dienst an den Menschen. Ihr Lieben, das sind diese Heilkräuter, die Gott uns in seiner Schöpfung gegeben hat. Wir sollen sie nicht vergöttern, sondern wir sollen sie dankbar annehmen zu unserem Wohle und zum Aufbau von Abwehrkräften und eines guten Immunsystems.